Herr Jesus Christus, wir sind voller Dank und voller Freude über das, was wir hier erleben konnten, aber du kennst auch unseren geheimen Kummer, den jeder von uns trägt. Den bringen wir an diesem Morgen vor dich und bitten dich, dass du ihn uns abnimmst. Vor allem den Kummer über unsere Unvollkommenheit und den Kummer über unser eigenes Versagen und unsere Schuld. Lass uns an diesem Morgen neu erleben, Herr, wie du vergibst, wie du neu machst. Amen. Und nun darf ich Sie noch einmal bitten, liebe Freunde, das Nehemia-Büchlein am Schluss, diese strohne Epistel aufzuschlagen. Und zwar Kapitel 12, nach dieser Liste von Priestern und Leviten, nun die Einweihung der Stadtmauer, Vers 27, 12, Vers 27. Und bei der Einweihung der Mauer Jerusalems holte man die Leviten aus allen ihren Orten nach Jerusalem, und um Einweihung zu halten mit Freuden, mit Danken und Singen, mit Zimbeln, Psaltern und Harfen. Und es versammelten sich die Sänger aus der Gegend um Jerusalem und von den Gehöften der Netophatiter und von Bet-Gilgal und von den Fluren um Geba und Asmavet, denn die Sänger hatten sich rings um Jerusalem her Gehöfte gebaut. Und die Priester und Leviten reinigten sich und reinigten das Volk, die Tore und die Mauer. Und ich ließ die Oberen von Juda oben auf die Mauer steigen und stellte zwei große Dankchöre auf. Die einen gingen zur Rechten oben auf der Mauer zum Misstor hin, und hinter ihnen her gingen Hoshaja und die Hälfte der Oberen von Juda. Und Asarja, Esra, Meschulam, Juda, Benjamin, Jemaja und Jeremia und einige der Priester mit Trompeten, nämlich Secharja, der Sohn Jonathans, des Sohnes Jemajas. Vers 37, und sie zogen zum Quelltor hin und stiegen geradeaus die Stufen zur Stadt Davids hinauf, wo die Mauer oberhalb des Hauses Davids bis an die Wassertor im Osten verläuft. Und der andere Dankchor ging zur Linken hin, und ich ging hinter ihm her, und die andere Hälfte der Oberen des Volkes oben auf der Mauer oberhalb des Ofenturmes bis an die breite Mauer und oberhalb des Tores Ephraim. 40, so standen die beiden Dankchöre am Hause Gottes, und ich und die Hälfte der Ratsherren mit mir, und die Priester, nämlich Eliakim, Maaseia, Miaim, Michalja, Elioenai, Secharia, Hanania mit Trompeten. 43, und es wurden an diesem Tage große Opfer dargebracht. Und sie waren fröhlich, denn Gott hatte ihnen eine große Freude gemacht, so dass sich auch Frauen und Kinder freuten. Und man hörte die Freude Jerusalems schon von Ferne. Er bringt noch eine Auflistung der Nehemia, die Bestellung von Amtsleuten für die Abgaben an die Priester und Leviten. Und dann sehen Sie, wenn Sie Kapitel 13 bitte noch überfliegen, dass es dann heißt, alle Fremden werden aus dem Volke ausgeschieden. Ab Vers 4, Nehemia beseitigt Missstände im Tempel. Ab Vers 15, Nehemia setzt die Heiligung des Sabbats durch. Und ab Vers 23, Nehemia verbietet die Ehe mit ausländischen Frauen. Und ganz am Schluss steht dann, gedenke mir's, mein Gott, zum Besten. Das Buch Nehemia, das uns jetzt durch die Tage begleitet hat, endet mit einem Doppelklang. Nämlich mit der Freude Jerusalems und mit dem Leid Jerusalems. Also ein Oberton und ein Unterton. Zuerst der helle Oberton, die Freude. Die Mauer wurde fertig, die Bibel wurde gelesen, Buße wurde getan, und jetzt kommt das Fest mit Freuden, mit Danken und Singen, mit Zimbeln, Psaltern und Harfen. So wörtlich Vers 27. Leviten und Sänger wurden herzitiert, zwei große Dankchöre aufgestellt, die den Fischerchören alle Ehre und ganz schön Konkurrenz gemacht hätten. Honoratioren gesellten sich dazu. Hier steht von Ratsherren. Interessant bei dieser Gemeinde. Es fällt uns ja immer auf, dass alles immer in zwei oder drei Klassen eingeteilt ist. Schon im Krankenhaus liegen sie dritter Klasse oder zweiter Klasse. Nein, natürlich liege ich erster Klasse. Im Flugzeug ist man Business Class, nicht wahr? Oder man ist Economy Class, man ist zweiter Klasse, man sitzt hinten etwas gepfercht. Man geht zum Doktor. Sind Sie privat, gehen Sie bitte vor. Sind Sie Kassenpatient, nehmen Sie bitte da drüben Platz. Es wird immer eingeteilt in Klassen und Gruppen, in Doktores und in ganz gewöhnliche. Im Reich Gottes gibt es nur eine erste Klasse, Freunde. Im Reiche Gottes nur eine erste Klasse. Da fahren Sie immer Business Class. Da fahren Sie immer erster Klasse. Und so ist das hier auch. Frauen und Kinder gehören dazu. Und sie sagen laut, Vers 42, immer wieder kommt das, sie sagen laut, sie nuschelten nicht vor sich hin, so dass allen das Herz lachte. Und ich denke, da mögen Kaufmannskarawanen, die durch dieses Land gezogen waren und auch diese Stadt gemieden, weil es ja zuerst eine unruhige Stadt geworden und schließlich eine tote Stadt war, da mögen Kaufmannskarawanen auf einmal in dieser Stadt das Hämmern und das Sägen und das Nagen und das Bauen gehört haben. Und als sie jetzt wieder kamen, diese Kaufmannskarawanen durch diese Wüste, da hörten sie einmal von dieser Stadt her. Da hörten sie nicht mehr Hammerschläge und Kommandorufe. Jetzt hörten sie das Singen und das Lachen. Und sie wussten, Jerusalem ist wieder eine Stadt geworden, aus den Trümmern entstanden, ein weithin sichtbares Zeichen dafür, dass Gott seine Gemeinde bauen wird, bis zu dem Tag, an dem wir dieses ewige Jerusalem sehen können. Dass wir uns aber nicht täuschen, liebe Freunde, es war kein ausgelassenes Freudenfest. Sie lobten und dankten, trotz einer belastenden Vergangenheit, trotz einer bedrängenden Gegenwart und trotz einer bedrückenden Zukunft. A. Sie lobten und sangen, A, trotz einer belastenden Vergangenheit. Ich weiß nicht, ob es den Menschen, die damals auf den Mauern standen und sangen, so sehr zum Singen zumute war. Da war doch nicht eine einzige Familie, die intakt gewesen ist. Da sind Väter und Großväter in Babylon geblieben. Das sind solche, die gar nicht mit nach Hause gekommen. Das waren Zerrissene, das waren Restfamilien. Da war doch nicht eine Familie, die sagte, bei uns stimmt's, bei uns ist alles in Ordnung. Wir können aus hellem Munde und aus fröhlichem Herzen singen. Nicht wahr? Da waren Eltern ohne Kinder und da waren Kinder ohne Eltern. Und trotzdem haben sie gedankt und gelobt. Freunde, wenn wir darauf warten wollten, mit dem Danken und Loben, bis uns darum zumute ist, dann kämen wir überhaupt nie zum Danken. Es gibt keine Stunde, wo wir befreit wären von dem, was uns belastet. Wir alle haben diese belastenden Vergangenheiten. Und ich frage, welche Familien sind denn intakt? Welche Familien? Wo können wir denn sagen, es ist alles in Ordnung, wir können nur strahlend singen? Immer sind wir von unserer Vergangenheit eingeholt und belastet. Wir werden gar nie frei letztlich von dem, was um uns geschah, von den Bildern, die uns verfolgen. Und deshalb heißt es hier in Vers 43, und dieser Satz gehört unterstrichen, deshalb heißt es nicht, uns ist's zum Singen zumute, uns ist zum Danken und Loben zumute, sondern hier heißt's, Gott hat ihnen eine große Freude gemacht. Es ist ein unwahrscheinliches Geschenk, wenn man sich freuen kann, trotz einer belastenden Vergangenheit. In unserem Lied früher in der Jungenschaft hieß es, Lob sei dir auch unter Tränen, das ist's, Freunde. Lob sei dir auch unter Tränen. Es ist immer ein Hiobsdank, wenn Christen vom Dank reden. Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen und der Name des Herrn sei gelobt. Doch nicht nur dies. Auffallend in diesem Kapitel ist der Name David. Und David hat nicht nur gedankt, dass er in schlimmen Zeiten bewahrt geblieben ist, so auf der Flucht vor Saul, so in seinem Dasein als Banditenführer im Feindesland, sondern sein Dank war immer Dank für die Vergebung persönlicher Schuld. Und so auch hier, und so auch an diesem Morgen, sie freuen sich, weil ihnen die Schuld vergeben wird, die Vergangenheit trotz allem Belastenden bereinigt. Mögen uns dunkle Bindler einholen. Wo Schuld vergeben ist, kann Freude nicht erstickt werden. Und nichts anderes geschieht auch nachher bei dem Abendmahl. Es ist nicht so, dass unser Gedächtnis ausgewischt, dass es so wie eine Schiefertafel, auf der plötzlich nichts mehr zu sehen ist. Das Belastende in ihrem Gedächtnis wird bleiben. Aber es kommt darauf an, ob ich das andere sehe und höre, dass Gott mir eine Riesenfreude gemacht hat. Durch die Vergebung meiner Schuld. Das ist das Geschenk des Abendmahls, das wir nachher miteinander feiern wollen. Und wenn man sich doch immer wieder fragt, und wer tut's von uns nicht? Ein Stückchen Brot in der Küche zurechtgemacht, ein Schluck Traubensaft in der Küche für uns eingeschüttet. Soll denn das alles sein? Soll denn das das Zeichen Gottes sein? Ich erkläre es meinen Konfirmanden immer wieder an einem Geldschein. Nicht wahr? Nehmen Sie doch einmal einen 1000-Mark-Schein. Kürzlich hat mir eine Frau in einem Kuvert einen 1000-Mark-Schein übergeben, für wo am nötigsten. Ich weiß nicht, ob sie mal einen neuen 1000-Mark-Schein in der Hand gehabt. Ein tolles Gefühl. Und man schaut ihn an. Und ich habe es nicht angeschaut und genau und sagte, ha, ist ein Stückchen Papier, ein bisschen Druckerschwärze, ein nettes Bild, das ist alles. Das kann ich doch, mehr ist ja gar nicht. Das kann ich doch genauso in meinen großen Papierkorb werfen, der immer überläuft. So habe ich doch nicht gesagt. Warum? Sicher, weil ich wusste, das ist nur ein Stück Papier. Das ist nur ein bisschen Druckerschwärze. Mehr ist es nicht. Aber dahinter steht doch ein ganz großer Wert. Dafür bürgt ein anderer, dass dieses Papier 1000 Mark wert ist. Und nichts anderes nachher beim Abendmahl. Liebe Freunde, das ist ein Stück Brot, gebacken in irgendeiner Bäckerei. Das ist ein Traubensaft, nichts anderes, gepresst in irgendeiner Kellerei. Nichts anderes, wie alles andere auch. Aber dafür bürgt nicht nur irgendjemand, sondern dafür bürgt der lebendige Gott, dass er selber hinter diesem Stücklein Brot und hinter diesem Schluck Wein, unvergorenem Wein, stehen wird. Und diese Bürgschaft ist mehr als irgendetwas anderes. Er verbirgt dafür, dass er mit diesem Zeichen ihnen sagen will, sie können es nicht nur sich durchs Ohr sagen lassen, sie können es nachher schmecken, dass der Herr ihre Vergangenheit trotz allen schweren Bildern einfach wegnehmen will. Er will ihnen eine Freude machen. Der Herr hat uns durch dieses Mal eine große Freude gemacht. Und wenn Sie nachher durch diese Tür wieder hinausgehen und wenn Sie morgen nach Hause fahren und die belastenden Bilder von früher sind wieder da, so erinnern Sie sich daran an diesen Augenblick. Doch, ich hab's darauf gebissen. Ich hab's geschmeckt mit meiner Zunge. Der Herr hat mir eine Freude gemacht. Er hat mir's vergeben. Es darf neu werden in meinem Leben, trotz belastender Vergangenheit. B. Trotz einer bedrängenden Gegenwart. Die Gefahr der Vergangenheit ist Schwermut und die Gefahr der Gegenwart ist der Hochmut. Wie meine ich das? Die Leute haben ja damals in Jerusalem einiges geleistet. In 52 Tagen eine Mauer hochgezogen, auf der Dankhöre marschieren können. Zwar keine chinesische Mauer, auf der sich gegenwärtig alle Politiker der Welt sonnen und fotografieren lassen, keine Wahl ohne chinesische Mauer. sondern ein beachtenswertes, wohl auch beachtenswertes Mauerwerk. Welche armseligen Hilfsmittel standen damals zur Verfügung? Keine Krans, keine Betonmischer, keine Lastwagen, keine Hubschrauber, nur Handschaufeln, nur breite Rücken und ein paar Holzkarren. Doch tatsächlich, dieses Mauerwerk war eine beachtenswerte Leistung. Und wenn beachtenswerte Leistungen vollbracht werden, dann gibt's doch, und so wissen wir es alle, dann gibt's doch Reden, in denen der Architekt gelobt wird, dann gibt's Taschentücher für die Zimmerleute, dann gibt's Lobeshymnen für die beteiligten Menschen, Orden werden an der Brust befestigt. Das geschieht hier nicht. Wir sehen auch nicht, wie eine Kassette eingelassen wird mit Münzen zum ewigen Andenken an diesen herrlichen Tag. Erst recht wird hier nicht von einer Bronzetafel gesprochen. Eine Bronzetafel wird nicht angebracht zur ewigen Erinnerung an den Wiederaufbau. Von alledem steht hier nichts. Sie widerstehen dem Hochmut. Sie denken, sie danken keinem Menschen, sie danken keinem Herrn, sie danken Gott. Und Vers 43 bringen sie große Opfer, wo sie doch schon große Opfer gebracht hatten. Nichts von alledem, wie herrlich weit haben wir's gebracht. Alles ist auf die Melodie gestimmt. Bis hierher hat uns Gott gebracht. Das ist es. Bis hierher hat uns Gott gebracht. Und so ist es immer, liebe Freunde. Wenn etwas im Reiche Gottes auf seiner Baustelle gelingen darf, dann darf hier überhaupt von Menschendank nicht die Rede sein. Was Menschen beibringen, ist null und letztlich nichtig. Wer allein hier das Werk durchzieht, ist der Herr. Und ihm gilt das Loben, das Danken und das Freuen. Das ist immer so im Reiche Gottes. Liebe Freunde, wenn auf der kleinen Baustelle unserer Familie ein Kind nicht abspringt, sondern ein Kind auf der Linie der Väter bleibt und zum Glauben kommt, dann ist es nie ein erzieherisches Können der Eltern. Dann ist es ein einziges, bares Wunder unseres Gottes. Und dafür ist zu danken. Und so ist es auf der Baustelle unserer Gemeinde. Wenn von 20 oder 30 Konfirmanden ein einziger gemerkt hat, dass es zum Leben diesen Heilen braucht, dann ist das ein bares Wunder und Grund zu einem Freudenfest. Und liebe Freunde, wenn auch nur ein einziger nach 14 Tagen auf Haus Sonnenburg nach Hause fährt, anders als er gekommen ist, trotz belastenden Bildern, die er bei sich behält, aber neu, mutig, weil er weiß, dieser Herr hat mir vergeben. Dieser Herr geht mit mir. Wenn ein einziger nur nach Hause so fährt, dann hat sich alles gelohnt. Dann ist es ein Grund des Dankfestes, dass wir in diesem Augenblick auch miteinander feiern wollen. Gott hat uns eine ganz große Freude gemacht. Wenn auch nur etwas gelingt, wenn wir sehen können, dass Menschen untereinander sind und zum Glauben kommen und miteinander beten, dann hat es Gott gemacht. Er hat uns die Freude gemacht, trotz einer bedrängenden Gegenwart. Und C. Loben, danken, freuen, trotz einer bedrückenden Zukunft. Die Gefahr der Zukunft ist immer Angst. Angst ist meistens Zukunftsangst. Angst vor morgen. Diese Leute waren doch keineswegs weltfremd. Sie wussten, dass ein Glaubensleben nicht alle Tage Sonnenschein ist. Und ihre Feinde wurden nicht Freunde, sondern sie blieben Feinde. Glauben Sie doch nicht, dass wenn Sie nach Hause zurückkehren, Ihre Umgebung anders geworden wäre. Glauben Sie doch nicht, dass Ihre persönlichen Feinde plötzlich Ihnen Blumen überreichen. Die feindliche, gottlose Umgebung bleibt so. In die tauchen wir wieder ein. Ein Tobia, ein Sanballat, ein Geschem, die standen doch Gewehr bei Fuß, Zähne knirschend, auch wenn sie augenblicklich lahmgelegt waren. Sie wussten, ihre Stadt ist ein schwaches Pflänzchen inmitten der heißen Wüste. Jerusalem ist immer angefochten. Jerusalem ist immer angefochten. Ihr Leben, ihre Gemeinschaft unsere Gemeinde, die Sache des Reiches Gottes, ist immer angefochten. Aber sie singen und loben, denn Singen und Loben hat etwas mit der Zukunftsbewältigung zu tun. Ein für mich unvergessliches Datum ist der 15. Februar 1945, mir tief ins Gedächtnis eingetrieben. Damals der einzige Luftangriff auf meine Heimatstadt. Und in dieser Nacht gingen wir, wie immer, bei diesen immer sich häufenderen Luftangriffen auch in den Keller. Und dann kamen diese Javos und bombardierten einen Teil der bekannten Mauserwerke. Und ich höre es heute noch, obwohl ich damals erst 12, 13 Jahre alt war, dieses Pfeifen der Bomben und dann diese Einschläge und dann dieses Zittern des Hauses. Keiner wusste, ob nicht im nächsten Augenblick das eigene Haus getroffen wird. Und da sehe ich noch meine Mutter in überlegener Ruhe, wie sie uns Jüngeren um sich scharte, wie wir zu ihren Füßen lagen, man sollte auf dem Boden liegen, hat es geheißen, und wie sie dort inmitten dieses Infernos plötzlich angefangen hat zu singen, lobe den Herrn, o meine Seele. Eine Frauenstimme inmitten dieses Lärmes. Ein Lob gegen die Angst. Gott sei Dank fallen keine Bomben vom Himmel. Aber wir kennen jenes Inferno, wo wir meinen, jetzt ist's aus. Ob wir es nicht lernen sollten. Ein Lied gegen die Zukunftsangst. Und wenn wir gar nicht mehr weiter wissen, nicht zu klagen und zu zagen und zu verzweifeln, sondern unser Gesangbuch dort aufzuschlagen, wo Loblieder stehen und Danklieder. Dort, wo es verdichtet ist in tausend Melodien, der Herr ist mein Hirte. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürcht ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Denn dieser Herr, der dieses Mal gab, der ging auch den tiefsten Weg. Der kennt die Höllen der Angst und des Todes. Und er sagt, ich bin bei dir alle Tage. Das dürfen sie nachher auch schmecken. Er verlässt uns nicht. Er verlässt uns nicht. Wir singen auf unseren Friedhöfen zu wenig. In unseren Familien. Wir lassen zu viel die anderen singen. Die Stars auf den Schallplatten und im Radio und im Walkman. Nicht wahr? Die singen so schön und das so, dass wir meinen, wir könnten gar nicht mehr mit jener Kratzbürste im Hals. Wir wagen es schon gar nicht mehr zu singen, so wie auf den Friedhöfen in Stuttgart, in unserem Krematorium, wo natürlich nicht mehr gesungen wird, sondern wo der Pfarrer nur noch einen Vers vorsagt. Traurige, traurige Stunden auf den Friedhöfen. Die damals sangen nicht schön, nicht vierstimmig, so wunderbar wie unser Chor hier, sondern sie sangen laut, sie sangen dafür laut. Laut und singen ist eine Waffe gegen die Zukunftsangst. Wir müssen diese Waffe wieder mehr einsetzen. Singen, dass man es von ferne hört. Liebe Freunde, es wäre schön, wenn jetzt unser Bericht zu Ende wäre. Das wäre doch der richtige Höhepunkt. Singen, loben, freuen. Das wäre der richtige Schluss. So hätte ich dieses Büchlein abgeschlossen, wenn ich es zu schreiben gehabt hätte. Es muss immer ein guter Schluss sein, wo man so erhoben einfach nach Hause geht. Und nun kommt da noch ein Kapitel angehängt. Nach diesem wohlklingenden und wohltuenden Ton, nun irgendwie dieser Misston, dieser dunkle Unterton, Kapitel 13. Und wir sagten vorher, nach der Freude das Leid. Sollten wir es nicht besser überschlagen und weglassen und sagen, lässt das vielleicht einmal zu Hause. Ich bin froh, dass dieses Kapitel dasteht. In dir ist Freude, in allem Leide. Kapitel 13 zeigt kein Happy End, kein Baumeister und sein vollendetes Werk. Nehemia, ein Mann, dessen Lebenswerk gefährdet ist. So hört dieses Büchlein auf. Er fährt noch einmal an den Perserhof zurück zur Berichterstattung. Und damals konnte man das nicht in 12 Tagen tun, sondern dazu brauchte es Wochen und Monate. Aber kaum drehte er den Rücken, da schoss auch das Unkraut wieder in Jerusalem. Eine Halle, die sonst nur für gottesdienstliche Zwecke genützt war, die wurde ausgerechnet an Tobia vermietet. Man stelle sich vor, eine Tempelhalle gehörte plötzlich dem Tobia. Leviten, Priester, sie schließen die Kirchentür, weil sie nicht mehr von den Opfern leben können. Die Leute opfern nichts mehr. Sie ziehen auf die Äcker, um ihr Brot zu verdienen. Und am heiligen Sabbat ist der größte Markt im Gange. Die Familien zerfallen, die Söhne heiraten und heiraten die Gastarbeiterinnen. Nehemia, einziger Erfolg ist der Misserfolg. Freunde, das ist der Satz, der am Schluss steht. Nehemias einziger Erfolg, den er verbuchen kann, ist der Misserfolg. Und das wird genauso ihr Satz sein, wenn sie am Schluss auf ihre Erziehungskünste schauen. Ihr Erfolg wird der Misserfolg sein. Das sind die Sätze, die sie als Pfarrer einmal am Schluss in ihr Tagebuch schreiben können. Ihr Erfolg wird der Misserfolg sein. Und so ist es in meinem persönlichen Glaubensleben. Nicht der strahlende Held, der auf dem Podest steht, sondern wir werden am Schluss sagen können, meine ganzen Anstrengungen, mein ganzer Erfolg ist doch eine endlose Liste von Misserfolgen. Ist das je, Freunde, in der Bibel anders gewesen? Mose auf dem Berg Nebo, er sieht sein Volk aber in gefährliche Kämpfe verwickelt. Ich denke an David. Er stirbt und sein schönes Reich wackelt in allen Fugen. Wie war es denn bei Johannes? Wie war es denn bei Petrus? Am Schluss sahen sie im Grunde nur die Hinrichtungszellen. Und denken Sie noch einmal an Paulus. Wie sah er denn am Schluss aus? Da war kein Zentimeter Haut ohne Narbe. Der war geschlagen, der war gefoltert, er hatte einen Pfahl im Fleisch. Er war krank geworden, er wusste nicht mehr recht weiter. Und er hatte das andere gemerkt. Die Schwachheit ist die Berufskrankheit in Jesu Dienst. Schwachheit ist die Berufskrankheit in Jesu Dienst. Es gibt gar keinen, der mit Muskeln, der mit strahlendem Gesicht und fröhlichem Herzen immer auf dem Bau Gottes stehen wird. Es sind immer geschlagene Leute. Martin Luther war ab dem 44. Lebensjahr ein kranker Mann. Wiechern, der Gründer der Diakonie, litt zeitlebens an ganz, ganz schwerem Kopfweh. Oder ich denke an einen Mann wie Hofacker. Dieser Mann, der Stuttgart eine Erweckung durch seine Predigten hervorbrachte, die Frucht sehen konnte. Ludwig Hofacker stand nur 3 Jahre seines Dienstes durch und starb mit 33 Jahren. So sieht's aus, liebe Freunde. Schwachheit und Misserfolg. So sieht's aus im Römerbrief. So sieht's aus bei allen Gottesmännern. Des Christen Erfolg ist der Misserfolg. Was tut Nehemia? Und hier noch einmal die Zusammenfassung der 3 Punkte. Was tut er? Was sollen wir trotzdem tun? A. Er glaubt. Hebräer 11, Vers 32. Er glaubt, so steht es dort, er glaubt daran, Sher Yashub, ein Rest wird umkehren, ein Rest wird übrig bleiben, Saatgut für einen neuen Frühling. Und wenn ich nur Scherben um mich herum sehe, das sind keine Scherben, das ist Saatgut für einen neuen Frühling des Reiches Gottes. Er glaubt daran, B, er kämpft. Keine quietistische Frömmigkeit. Er legt nicht nur Hände in den Schoß. Von der Tempelreinigung des Nehemias wissen wir normal nicht viel. Und trotzdem hat er zum ersten Mal den Tempel gereinigt. Er ruft Sänger und Leviten von den Äckern zurück, macht aus dem Sonntag wieder den Sonntag, stellt eine Familienordnung wieder her und sagt, es hat keinen Wert, wenn ihr heidnische Frauen heiratet. Es hat gar keinen Wert, wenn ihr gottlose Mädchen an eure Seite nehmt. Glaubt doch nicht, dass ihr an eurer Seite fromm werden. Die Ehe ist überhaupt gar nicht ein Missionsfeld. Glaubt nicht, dass wegen eurer Liebe andere sich bekehren. Man bekehrt sich nur in der Liebe Gottes. Deshalb lasst es bleiben mit Ausländischen, lasst es bleiben mit gottlosen Leuten. Nehemia wird handgreiflich. Vers 25, Freunde, das geht so weit. Und hier sehen wir wieder am Schluss keinen Heiligen. Mit der einen Hand hat er gesegnet und mit der anderen Hand hat er geschlagen. Auch hier, sündiger Mensch, das bleibt er. Und das bleiben wir leider, keine Heiligen. Und er hat Mut und zur Einseitigkeit und zur Kompromisslosigkeit. Oh, schließ dich an, kämpfe drauf, wie sich's gebührt. Denke, auch durch Leiden führt die Himmelsbahn. Und seh, er ist gewiss, gewiss, dass er, obwohl er auf verlorenem Posten steht, dort nicht alleine steht. Einer stand auf verlorenem Posten, nämlich Jesus. Alle ließen ihn allein. Der verlorene Posten ist der Standort der Gläubigen aller Zeiten. Ich wiederhole. Der verlorene Posten ist der Standort der Gläubigen aller Zeiten. Christen nehmen in dieser Welt den verlorenen Posten ein. Und diese Posten sind nämlich nicht verloren, weil gerade dort Sieg und Auferstehung ist. Das ist das Wunder des Glaubens, vor dem wir in der Passions- und Osterzeit stehen und an das wir wieder beim Abendmahl jetzt erinnert werden. Wo die Welt verloren geht, ist Christus geboren. Ich bin so froh, dass am Schluss kein Nehemia auf gehobenem Posten steht, sondern ein Nehemia auf verlorenem Posten. Ich bin froh, dass ich nicht am Schluss vor einem Nehemia knien muss, den ich anstaunen kann, ein Heiliger, dessen Höhe ich überhaupt nie erreiche, sondern dass ich neben einem stehen darf und einer mit mir geht, einer, der wie ich auf verlorenem Posten steht. So kann ich doch auf meinem verlorenen Posten getrost stehen bleiben und mit Nehemia gemeinsam aufschauen zu dem, der seit Himmelfahrt zur Rechten Gottes steht, der einzige auf gehobenem Posten, das ist Jesus. Auf hoch erhobenem Posten, das ist Jesus. Und der mich dann in die Knie zwingt. Also, an diesem Platz stehe ich richtig. Dort falle ich nicht. Dort falle ich nie. Dort kann ich sagen, immer. Und in jeder Lage, gedenke mir's, mein Gott, zum Besten. Er will's zum Besten wenden. Und deshalb die Bitte am Schluss mit Nehemia. Gedenke mir's, mein Gott, zum Besten. Wir wollen beten. Vater, du weißt, wo wir stehen und welchen Posten wir einnehmen. Wir sind nicht die hohen Posten. Wir sind nicht die strahlenden Sieger. Herr, du weißt, wie wir oft am Boden sind und wie wir mit unserer Sünde und Schuld ganz, ganz unten liegen. Gedenke unser zum Besten. Gedenke unser, wenn wir jetzt nach deinem Brot und nach deinem Wein greifen. Gedenke unser, wenn wir jetzt dieses Abendmahl feiern können. Herr, gedenke unser und erbarm dich unser. Amen. Müssen wir den Chor hören.